5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Mission Out of Control, Folge 14. Hallo Dirk.
Hallo Holger, guten Morgen.
Na, wie geht es dir heute?
Ach, sehr gut. Ich freue mich auf das Gespräch, was wir gleich führen werden.
Weißt du, was wir heute machen?
Ja, nee, weiß ich nicht. Sag.
Wir machen eine Zeitreise. Wir beamen uns ein paar Jahrzehnte zurück. Wir beamen uns nämlich in die 80er Jahre zurück. Wir kommen auch aus den, wir sind Kids der 80er Jahre, waren da jugendlich. Warst du Popper, Punker oder was warst du?
Nee, ich hatte, glaube ich, war so ein Birkenstock-Freak.
Stimmt, die gab es ja auch. Ich war der typische Popper. Der Popperschnitt war angesagt.
Ja, ich hatte schon einen Rauschebart mit 20. Sehr unpassend in der Zeit.
Da gab es aber so richtig Gräbenkämpfe. Es gab, die Punks gab es auch noch zwischen Punks, Poppern und was, wie hießen die Birken? Wie hieß der? Da gab es auch, das waren nicht die Ökos, wie hießen die denn?
Doch, das, man glaube ich, das kann schon sagen, die Ökos. So wurden sie jedenfalls bezeichnet.
Und ich weiß noch, in der kleinen nordrhein-westfälischen Stadt, aus der ich kam, saßen wir auf dem Marktplatz, da traf man sich halt als Jugendlicher, saß da jeden Tag, da saßen die Popper zusammen, die Punker und auch die Ökos waren da und es gab richtige Kämpfe ab und an zwischen uns.
Ja, das stimmt. Jeglicher Art, glaube ich. Obwohl, ich war relativ friedlich zu der Zeit. Ich habe mich nicht beteiligt an den Kämpfen. Jedenfalls nicht physischer Art.
Das wird auch gleich nicht unser Thema sein bei unserem Gespräch, aber es war auch eine geile musikalische Zeit, so, oder?
Ja, unbedingt. Ich war allerdings mehr der Liedermacher. Ich gehörte zur Liedermacher-Fraktion in der Zeit.
Da gab es eine ganze Menge. Die Neue Deutsche Welle gab es dann, gab es die ganze Wave-Musik, dann gab es hervorragende Rockbands. Von denen hat bestimmt auch hier unser Gast, den wir heute da haben, der heißt nämlich Jürgen Bielau. Welche Musik haben Sie in den 80ern gehört?
In den 80er Jahren habe ich gar nicht mehr so ganz fürchterlich viel Musik bewusst gehört. Da war ich so ein bisschen drüber hinaus. Aber ich gehörte auch, denke ich, eher zur Liedermacher-Fraktion.
Mehr zu Ihnen gleich. Wir stellen Sie gleich persönlich vor. Nochmal der Hinweis, seit einigen Wochen, dieser Podcast erscheint alle 14 Tage. Nicht mehr wie am Anfang jede Woche, sondern alle 14 Tage.
Ja, aber immer noch freitags, alle 14 Tage.
Immer noch freitags und zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Mission Out of Control, der Podcast für Glaubende, Suchende und alle dazwischen.
Wir haben schon gehört, unser Gast heißt Jürgen Bielau. Herr Bielau, sind Sie ein Kind der 80er Jahre? Wie würden Sie sich beschreiben?
Nö, ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin 1951 geboren, da war ich also schon durchaus erwachsen und in den 80er Jahren wurde zunehmend mehr Familienvater und bin eigentlich eher ein Kind der 70er Jahre, sagen wir es mal so.
Aber so richtig politisch aktiv sind Sie dann doch in den 80er Jahren geworden?
War ich auch schon vorher irgendwo, aber die Nachrüstungsdiskussionen in den 80er Jahren ist vielleicht vielen noch ein Begriff irgendwo. Die hat uns zunehmend mit dem Thema Frieden und Krieg beschäftigt und
Vielleicht können Sie kurz noch mal erklären, was da überhaupt passiert ist. Ich glaube, 79 war es, da gab es den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Das hieß, es wurden neue Atomwaffen oder sollten neue Atomwaffen stationiert werden in Deutschland und Europa, oder?
Es sollten, 1979 gab es den NATO-Doppelbeschluss, es sollten neue Atomwaffen, wie Sie eben schon gesagt haben, stationiert werden, wenn es nicht zu ernsthaften Abrüstungsschritten seitens der Ostseite kommt. Und dann entbrannte ein großer Widerstand dagegen. Ich weiß nicht, viele erinnern sich vielleicht noch oder haben davon gehört, von den Riesendemonstrationen auch in Bonn und sowas. Und auch in Hermannsburg tat sich dann was. Das zog sich hier hin, bis dieser NATO-Doppelbeschluss besagte, dass im Westeuropa Atomraketen, Mittelstreckenraketen, Pershing 2 und Cruise Missiles stationiert werden sollen, wenn nicht bis dahin ernsthafte Abrüstungsschritte vollzogen sind. Und hierüber wurde dann 1983 im Deutschen Bundestag entschieden, dass sie also stationiert werden sollen. Die wurden dann stationiert, trotz des Widerstands in der Bevölkerung, der dann immer mehr wurde. Und und die blieben dann bis nach der Wende quasi. Ich glaube, sie wurden, habe ich gestern Abend nochmal nachgelesen, 1991 verschrottet.
Sie waren also dann so ein richtiger Friedensaktivist. Sie haben gesagt, das darf so nicht sein mit den ganzen Waffen, oder?
Naja, was heißt Friedensaktivist? Wir kamen hier aus der Anti-Atom-Bewegung. Bürgerinitiative Hermannsburg ist sicher vielen noch hier zumindest in der Region ein Begriff. Und dadurch entstand auch diese Friedensgruppe oder Friedensinitiative, die entstand ursprünglich durch eine Ausstellung im Oertzepark mit so einer mobile Friedensausstellung. Ich habe da auch Plakate mitgebracht, in der also Fahrradanhänger, auf denen Plakate zum Thema Frieden und Krieg und Risiken der Atomaufrüstung, dargestellt wurden. Die wurden mobil von Ort zu Ort transportiert, jetzt nicht per Fahrrad, das hätte man nicht geschafft, aber sie standen eben auf Fahrradanhängern und standen im Oertzepark und waren da so die erste große Ausstellung, damals initiiert von der Hermannsburger Bürgerinitiative. Und daraus entstand dann so eine, zum Teil mit dem gleichen Leuten, diese Hermannsburger Friedensinitiative, die dann bis 85, danach dann auch noch etwas, aber vor allem bis 85 verschiedene Aktionen hier durchgeführt hat.
Lassen Sie uns mal die Plakate hier angucken. Reisen wir mal ein wenig zurück in die Zeit. Zeigen Sie uns mal ein bisschen, was Sie damals so gemacht haben. Hier sehe ich, da gab es einen Fackelzug. Was war das? Erinnern Sie sich noch an den Fackelzug?
Ja, da denkt man heute inzwischen auch ein bisschen anders drüber, gerade zu Zeiten von irgendwelchen Rechtsradikalen oder so mit Fackelzügen. Aber wir haben damals... Der war am 20.11.83 und wurde hier in Hermannsburg veranstaltet, weil am nächsten Tag die entscheidende Abstimmung im Bundestag war. Und da wollten wir noch mal darauf hinweisen, welchen Gefahren dadurch entstehen. Und haben dann in Hermannsburg zu einem Fackelzug aufgerufen, indem wir durch den Ort zogen, eine Kundgebung bei der Hubertus-Apotheke veranstaltet haben. Und ich schätze mal, es waren, weiß ich nicht mehr genau, aber bestimmt 200 Leute da. Ich hätte heute meine Probleme mit dem Fackelzug, aber gut, habe ich schon gesagt.
Wie sahen Sie damals aus? Hatten Sie damals lange Haare? Weil viele dieser friedensbewegten Menschen damals lange Haare hatten, so einen Zottelbart, also die Männer zumindest. Waren Sie auch so?
Nein, nicht mehr ganz. Also ich war schon junger Familienvater seit 78. Und nur das hindert nicht am Zottelbart. Aber ein Zottelbart, glaube ich, hatte ich noch. Aber ich war auch berufstätig und damals war ja, beschäftigt. Und das erforderte ja so ein bisschen Anpassung. Vorher hatte ich vielleicht lange Haare und Zottelbart.
Dann wollen wir doch einfach mal hören, ob sich junge Leute von heute noch an Sie als Friedensaktivisten aus den 80ern erinnern.
Jetzt bist du dran.
Vor 20, 30 Jahren sind Menschen auf die Straße gegangen. Friedensbewegte Menschen in Deutschland haben sich für Frieden engagiert. Was macht man heute für Frieden? Hast du was?
Also ich persönlich finde, dass man oft irgendwie perspektivlos ist, vor allem bei so viel Kriegen und dass man selber denkt, dass man irgendwie nicht so viel machen kann. Aber ich finde allein schon mit anderen Menschen so in Kontakt zu kommen und zu kommunizieren, kann schon helfen, dass man versucht, andere Meinungen zu verstehen und sie nicht direkt ablehnt. Und ich finde, das kann schon zu so mehr Frieden beitragen.
Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es in Deutschland so eine richtige Friedensbewegung von Menschen, die ständig demonstriert haben für Frieden, die auf den Straßen standen, über Zäune geklettert sind, um Frieden zu schaffen. Davon schon mal gehört?
Wahrscheinlich schon mal drüber gestoßen, ja.
Hast du kriegst du Menschen, die so friedensbewegt sind und dafür noch demonstrieren?
Wahrscheinlich in jeder Demonstration irgendwie Menschen, die, ja, vor allem Studenten, auf jeden Fall.
Was machst du so für das große Überthema Frieden? Tust du was dafür oder bist du da eher inaktiv?
Ich teile meine Gedanken auf Social Media, auf meinem eigenen Kanal. Ja, spreche mal Themen an, die mir auch bei der Arbeit begegnen, aber aktiv auf die Straße gehen. Für Frieden, nicht für andere Themen, ja.
Kirchliche Komfortzone gesprengt. Denkverbote gelöscht.
Das hier ist Mission Out of Control.
Sie sagten gerade 200 Leute etwa, die da an den Demonstrationen teilgenommen haben oder an den Veranstaltungen. Nun sind wir allerdings in einer Region, die sehr von Bundeswehr und Militär geprägt ist. Ich kann mir vorstellen, dass damals diese Aktion nicht nur Freunde hatte. Können Sie sich erinnern, wie da die Reaktion von der anderen Seite, sage ich jetzt mal, gewesen ist?
Naja, andere Seite weiß ich nicht. Ja, es wurde sicher sehr darüber diskutiert. Wir haben also auch bei unseren Veranstaltungen mit Bundeswehrangehörigen gesprochen und die das natürlich anders sahen, logisch. Eine Aktion, die beeinflusst zu der einen Friedenswoche, ich weiß jetzt nicht mehr, ob zur ersten oder zur zweiten, hatten wir auf einem Grundstück, auf dem sich jetzt das Autohaus, Ford Autohaus im Ortsausgang Hermannsbrück befindet, das war damals noch quasi Brachland und gehörte einem unserer Mitglieder, haben wir ein großes Schild aufgestellt, um auf die Friedenswoche hinzuweisen. Und dieses Schild war dann noch nach kurzer Zeit niedergemacht. Also das fanden wir schon interessant, dass es da wohl Leute gab, die das so gestört hat, dass sie also dieses, das war so eine große Plakatwand, ich glaube aus Stoff haben wir die gemacht, weiß ich gar nicht mehr, und ein Lattengerüst, und dieses war also schön ordentlich platt gemacht und lag auf dem Boden. Man hat Verdacht, wer es gewesen sein könnte, aber das ist jetzt vielleicht auch müßig. Jedenfalls gab es durchaus Menschen, die das nicht so ganz richtig fanden. Aber ich meine, auch schon dadurch, dass zu den Veranstaltungen, was weiß ich, vielleicht also 200 Leute oder 150 Leute waren, kamen, zeigt, dass es nicht das brennende Interesse der ganzen Bevölkerung war.
Wer kam denn zu diesen Veranstaltungen? Können Sie sich noch erinnern?
Mir fallen natürlich einige Namen ein, die ich jetzt hier aber nicht so sage. Aber es kamen durchaus Menschen, die auch sonst im Kontakt mit der Bürgerinitiative oder so standen oder die sonst irgendwie interessiert waren. Aber es kamen auch andere Leute, die wir vorher da nicht unbedingt erwartet hätten.
Nun ist es so, dass wir hier natürlich, das muss ich vielleicht auch fragen, weil ich selber vom Missionswerk bin, dass das auch zum Teil von der Kirche getragen wurde, solche Veranstaltungen. Welchen Stellenwert hatte dieses kirchliche Engagement für Sie damals?
Also für mich persönlich nicht so sehr, aber wir haben in dieser Friedensinitiative sehr darauf geachtet, dass wir alle Teile der Bevölkerung ansprechen. Es gab eine ganze Menge Leute, die kamen aus kirchlichen Kreisen, die daran beteiligt waren. Unter anderem der damalige Pastor der Peter- und Paul-Kirchengemeinde, Pastor Lamprecht, aber auch andere noch. Aber es gab auch Leute, die nicht aus kirchlichen Kreisen kamen. Und uns war auch wichtig, dass man da, wie soll ich sagen, überkonfessionell oder auch außerhalb der Kirche etwas steht, was in Hermannsbrück damals auch nicht so ganz unbedingt normal war.
Wie war die Stimmung damals unter Ihnen, unter den Friedensaktivistinnen, müsste man ja heute sagen. Damals hätte man einfach Friedensaktivisten gesagt. Wie war die Stimmung?
Also sie waren alle sehr motiviert. Zur Stimmung kann man auch sagen, dass auch eine große oder dass bei vielen eine Angst herrschte vor dem, was da durch Nachrüstung auf uns zukommt. Ich kann mich noch an ein Gespräch mit einer Frau erinnern, die bei uns mitgemacht hat, die hat gesagt, da haben wir mal darüber geredet, so irgendwo so am Rande, was machst du denn, wenn hier jetzt irgendwo tatsächlich so ein Atomding losgeht? Da sagte sie dann, das allererste, was ich mache, ist, dass ich meine Kinder auf die Straße stelle, damit es bei denen schnell geht. Also das war ein bisschen auch so die Stimmung. Es herrschte also durchaus eine Angst vor dieser Nachrüstung, und es wurde nicht als politische Lösung gesehen, sondern es war, es herrschte Angst, das muss man auch sagen. Aber es herrschte auch eine unheimliche Motivation und eine Fantasie. Wir haben also sehr witzige Aktionen auch gemacht. Ich weiß so, dass wir vom Weihnachtsfest Raketen gebacken haben aus Keksteig und beim Edeka verteilt haben, und der eine der Verteiler im Weihnachtsmannkostüm ist dann noch prompt da rausgeflogen. Also wir haben ja so unterschiedliche Aktionen gemacht, um einfach um die Bevölkerung darauf hinzuweisen, aber viele haben es also auch nicht so richtig ganz wahrgenommen.
Ich komme aus NRW, ich habe das sehr bewusst wahrgenommen, diese Friedensinitiative. Und das war ja irgendwie schon so für die Leute, die das nicht vorstellen können. Die Gesellschaft war so in zwei Lager zerrissen. In die, die diese Nachrüstung gut fanden und in die, die sie abgelehnt haben. Und zwar komplett, das war die Friedensinitiative. Da gab es schon richtige Grabenkämpfe. Also jetzt nicht wirklich im Sinne von Kampf, aber da gab es schon Anfeindungen und Ähnliches, oder?
Anfeindung, weiß ich nicht, wurde auch vielleicht nicht unbedingt miteinander gesprochen. Wir hatten dann im späteren Verlauf der Gruppenabende manchmal den Verdacht, dass wir ein bisschen ausspioniert wurden, auch durch neue Mitglieder, die dabei waren, was wir aber nie nachweisen konnten. Es war dann auch nicht mehr das Thema, aber so richtig Grabenkämpfe gab es hier nicht. Es gab eben die Friedensinitiative und die anderen, die vielleicht den Kopf geschüttelt haben.
Haben Sie noch irgendwelche Aktionen gemacht mit bewussten Blockaden oder der Bundeswehr, weil Sie sind ja hier in der Gegend, wo viel Bundeswehr ist?
Nein, haben wir nicht. Es war immer sehr friedlich und irgendwie fantasievoll. Wir haben bei diesem Fackelzug sind wir dann mit einer selbstgebauten, beleuchteten Rakete durch den Ort gezogen, einfach um darauf hinzuweisen. Oder wir haben halt Mahnwachen und es war nicht Stil, jetzt irgendwelche Blockaden oder sowas zu machen, hat nicht stattgefunden. Das meiste war eben so Demonstration oder häufiger Mahnwachen oder solche Veranstaltungen.
Es gab ja auch Großdemonstrationen, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, in Bonn, erinnere ich mich, gab es eine. Ne? Sind Sie da auch gewesen, sind Sie da auch hingefahren als Gruppe?
Nein, da sind wir nicht hingefahren. Ich weiß nicht, ob einige von unseren Leuten da waren, also ich persönlich war da nicht.
Zwei glorreiche Typen, ein Podcast. Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Sie sagten, dass das ungefähr bis 1985 dieses Engagement gedauert hat. Können Sie kurz uns erzählen, warum da dann so ein Ende war mit diesem Engagement?
Nee, es war kein Ende mit dem Engagement. Es war vielleicht die Friedensinitiative oder Friedensgruppen gab es in Hermannsburg auch noch weiter, weil dann mehr im kirchlichen Rahmen. Für mich selber war dann auch kein Ende, aber ich bin aus dieser Diskussion irgendwo hat sich denn unsere Friedensinitiative, die hat sich dann so verlaufen noch irgendwo. Und bei mir kam es dazu, dass wir dann noch mehr Kinder kriegten und ich eigentlich anderweitig beschäftigt war und familiär beruflich hatten wir einiges zu tun und so, und dadurch hat sich das ergeben und das ging anderen Leuten sicher auch so.
Das Ganze ist jetzt über 40 Jahre her. Und in der Zwischenzeit, nach dem Ende des Kalten Krieges, hat man so ein bisschen nicht mehr daran gedacht, dass es so eine Konfliktsituation wieder geben könnte. Wenn Sie das in der Rückschau so betrachten, wie geht es Ihnen heute angesichts der Konfliktlagen in der Welt?
Also mir geht es heute angesichts der Konfliktlagen und mit der Gefährdung, die ich jetzt in der Welt wahrnehme, geht es mir ziemlich schlecht. Vor allem entsteht in mir so eine, wie soll ich sagen, Ambivalenz. Ich hatte große Probleme, irgendwo zu akzeptieren, dass sich zum Beispiel die Politiker, jetzt auch der Ampelparteien, als der Ukraine-Krieg losging, als da eine für mich irgendwie nicht eine Militanz ist falsch, aber so eine Stillschweigende, aber eine Billigung der Aufrüstung und eine Billigung der neuen Militarisierung stattfindet. Und ich sehe das jetzt auch, dass ganz vieles jetzt an Militarisierung passiert, dass ohne große Probleme immer mehr Geld in Rüstung gepumpt wird. Sicher lebt Hermannsburg mit Rheinmetall da auch ganz gut, oder Südheide mit Rheinmetall da auch ganz gut von, aber dass das immer stärker wird und dass das einfach so hingenommen wird und dass überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht wird, welche Schäden gesamtgesellschaftlich dadurch entstehen, dass immer mehr Geld, nicht nur immer mehr Geld in Nachrüstung kommt, sondern dass das auch immer konformer wird in den Einstellungen, dass viele Leute das einfach akzeptieren und sagen, das ist notwendig. Ich persönlich bin mir auch völlig unsicher darüber, oder ich bin froh darüber, dass wir verteidigt werden gegen irgendwelche eventuellen Aggressionen, aber es wird so eine Selbstverständlichkeit im Denken und das finde ich also problematisch.
Nun hat sich ja so eine Selbstverständlichkeit eingeschlichen in der Gesellschaft oder auch in der Politik, dass die Bundeswehr zum Beispiel mittlerweile für den Frieden da ist. dass sie unseren Frieden sichern. Das steht ja so ganz konträr zu dem, wie Sie damals gedacht haben, oder?
Ja, ich müsste da auch noch ein bisschen vor der Friedensbewegung in Hermannsburg anfangen. Ich habe selber irgendwann mal den Kriegsdienst verweigert und ich bin aufgewachsen in Denken, du darfst nicht töten. Das hatte sicher religiöse Gründe auch und das hat aber auch sicher, und das hat sich mir irgendwie eingebrannt. Ich fand die Literatur von Tucholsky wahnsinnig interessant. Das Gedicht Der Graben ist mir heute noch in Erinnerung. Und und heute entwickelt sich wieder, ich vergleiche das mal, ich bin kein Historiker und kein Wissenschaftler oder was, aber es tut sich fast sowas wieder auf für mich wie vor den früheren Kriegen, wo die Bevölkerung begeistert Hurra geschrien hat und dann im Krieg massakriert wurde. Ich kann mich noch an Erzählungen meiner Mutter erinnern, die erzählt hat, wie sie es erlebt hat vom Zweiten Weltkrieg, wie die Leute begeistert in den Krieg gezogen sind. Die sind alle dann nicht wiedergekommen. Das hat mich von Kind auf unheimlich stark geprägt. Und ich sehe ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann das nicht vergleichen, aber ein bisschen habe ich so die Befürchtung, dass so eine Entwicklung sich jetzt wieder tut und dass wir alle durchaus akzeptieren, dass es einfach notwendig ist und dass es erforderlich ist, wobei ich auch nicht weiß, wie man sich anders verteidigen soll. Keine Ahnung.
Ich habe neulich eine spannende Umfrage unter jungen Menschen gelesen, dass alle dafür sind, dass die Bundeswehr gestärkt wird. Nur zur Bundeswehr selber will keiner der jungen Leute, was ja so ein bisschen paradox ist.
Ja, wobei ich das durchaus verstehen kann. Ich wollte auch nicht zur Bundeswehr damals.
Gerade Junge, Sie sind selber Vater und Großvater, soweit ich das weiß. unterhalten Sie sich auch mit Ihren Kindern, aber vielleicht auch später mit Ihren Enkelkindern über dieses Thema?
Also mit den Enkelkindern ist es noch nicht so unbedingt das Thema. Das wird immer dann interessant, wenn die, ja gut, Wehrpflicht gibt es jetzt nicht mehr, aber meine Enkel sind noch in einem Alter, wo man nicht unbedingt darüber so spricht. Die sind also so bis sind zwar zwei Ältere dabei, aber die anderen sind so bis zum Alter 7, 8. Da ist es noch nicht so ganz das Thema. Aber natürlich, und bei meinen Kindern unseren Kindern haben wir da sowieso drüber geredet. Das ist richtig. Es war auch von unseren Kindern keiner bei der Bundeswehr.
Sie haben vorhin schon gesagt, Ihnen hat Kirche nicht wirklich damals was gebracht. Bringt Ihnen wahrscheinlich heute auch noch nicht so viel in diesem Zusammenhang. Glauben Sie, dass die Kirche sich da stärker engagieren könnte, dass die was bewegen könnte?
Ich glaube schon, dass die Kirche da was bewegen könnte. Ich glaube schon, dass die Kirche auch was bewegen müsste. Aber ich glaube auch, dass andere gesellschaftliche Gruppierungen was bewegen müssen und sollten, vor allem auch politische Parteien und sich an vielleicht gerade auch die Sozialdemokraten oder so gerade an ihre Grundlagen erinnern müssen.
Und trotzdem frage ich einfach nochmal nach, weil wir uns ja im kirchlichen Raum hier befinden. Haben Sie oder hätten Sie eine konkrete Erwartungshaltung gerade auch an kirchliche Organisationen überhaupt, an Kirche überhaupt, gerade in der Frage Krieg und Frieden und wie man tatsächlich auch Frieden, für den Frieden sich einsetzen kann?
Ja, hätte ich. Ich hätte den Wunsch, dass der Finger in die Wunde gelegt wird, wo überall, jetzt nicht nur in unserer europäischen Situation hier, sondern wo überall in der Welt Kriege herrschen, wo Leute unterdrückt werden, und dass man darauf hinweist und dass man das dokumentiert und zeigt. Und das, ich denke, das passiert auch sehr durch kirchliche Darstellungen in verschiedener Form. Glücklicherweise ist es ja nicht mehr so, dass die Kirche die Waffen segnet.
Herr Behlau, letzte Frage dieses Podcasts. Wenn Sie sich was wünschen dürften, was in der Welt passieren sollte, damit es ein bisschen friedlicher zugeht, hätten Sie so einen Wunsch, den Sie formulieren können?
Natürlich kann ich mir jetzt ganz pauschal Frieden wünschen. Was ich mir sonst wünsche, ist, dass vielleicht alle, die das hören, sich über Google oder was weiß ich, andere Suchmaschinen, das Gedicht Der Graben von Kurt Tucholsky raussuchen und sich das einfach mal durchlesen und vielleicht laut lesen und drüber nachdenken.
Das ist doch eine gute Idee für euch. Schaut euch das Gedicht mal an. Schreibt uns, wie ihr das Gedicht gelesen habt, was ihr empfunden habt dabei, einfach in einen Kommentar. Das könnt ihr überall machen, bei all den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört. So, wir kommen zum Ende, Herr Behlau. Danke, dass Sie da waren.
Ja, ich danke auch für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
War eine spannende Zeitreise mit Ihnen. Wir reisen wieder zurück ins Jahr 2025, Dirk und ich.
Obwohl ich immer noch in den 80er Jahren hänge, denn das ist auch meine und wahrscheinlich auch deine Geschichte, Holger, oder?
Ja, es ist meine Jugend gewesen. Die ganze Musik hat mich geprägt zu dieser Zeit. Das Thema Friedensbewegung hat mich, auch wenn nicht direkt, hat mich schon auch geprägt. Naja, mit diesen Erkenntnissen schweigen wir ein wenig, warten zwei Wochen und kommen dann wieder mit einem neuen Podcast Mission Out of Control.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission Out of Control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher. Jeden zweiten Freitag neu auf allen gängigen Podcast-Portalen.